Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Tumay und ich sind wieder am Start und wir haben jetzt ein bisschen neuen Modus. Und zwar wollen wir versuchen, ein bisschen regelmäßiger aufzunehmen. Das heißt, wir wollen jetzt 2 Folgen die Woche aufnehmen. Behind the scenes. Wir nehmen das dann in einer Recording-Session auf. Das heißt, wir werden immer versuchen, eine Stunde lang aufzunehmen. Dann eben 2 Folgen. Jede Folge so um die 20 Minuten. Und zwar in der ersten Folge geht es halt immer ums aktuelle Wochengeschehen. Das heißt, das Aktienupdate. Und natürlich die News rund um die Super 6. Und dann haben wir immer nochmal eine Folge, die eher so einen Evergreen-Charakter hat, nämlich eher ein Deep Dive in ein spezielles Thema. Und wir fangen jetzt an mit unserem News-Update der Woche. Hey, Tumay.
Hey, Theo. Ja, ich habe im Moment wirklich nicht besonders viel Überblick darüber, ob irgendetwas Großes passiert ist. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du mir erzählen wirst. Tatsächlich war bei mir gerade auch so viel los, dass ich noch nicht mal den Nvidia-Kurs gecheckt habe. Also leg mal los. Gibt es irgendetwas Neues?
Also ich werde erstmal die Zahlen nennen, ne, wo wir aktienmäßig stehen. Dauert dann immer so 1-2 Minuten. Und dann können wir ja bei einigen Companies so ein bisschen in die Tiefe gehen. Letztendlich ist es so, dass die letzten Wochen ja relativ unspektakulär waren, sich aber die Kurse eigentlich relativ positiv entwickeln, ja. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn eben nicht alles durch die Decke geht, wir quasi in der Krise sind oder sowas, aber eigentlich sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Ich schaue mir mal kurz die Jahresperformance von unseren Titeln an. Also Nvidia plus 159%, Meta plus 72%, Amazon plus 24%, Apple plus 22, Alphabet plus 21, Microsoft nur plus 12%, unser S&P 500 ist 21% im Plus, der Nasdaq 100 ebenfalls, unser DAX ist 14% im Plus und unser Super 6 Index, ne, das heißt einfach nur ganz doof in alle Werte gleichmäßig investiert, ist jetzt 52% im Plus.
Also ganz ordentlich. Das heißt, der Markt sieht generell dieses Jahr ziemlich gut aus, obwohl man ja das Gefühl hat, Inflation und schlechte Nachrichten und so weiter. Aber wenn man jetzt einfach nur in Nasdaq und DAX investiert hätte, wäre man jetzt trotzdem noch ganz solide im Plus, oder?
Ja, genau. Wie gesagt, Nasdaq plus 21%. Auch wenn wir uns mal die Einzeltitel anschauen, dann ist halt Nvidia jetzt gerade bei $125. Das sind nur 11% unter dem All-Time-High. Meta ist fast auf dem All-Time-High. Die haben letzte Woche ihr All-Time-High erreicht. Amazon 7% unter All-Time-High, Apple 4% unter All-Time-High, S&P hat seinen All-Time-High erreicht, Nasdaq nur 3% unter All-Time-High, Alphabet minus 13% unter All-Time-High, DAX minus 2% und Microsoft minus 11%. Und für mich ist es gerade bei den Tech-Titeln immer so, dass wenn die jetzt irgendwie nur 5-10% unter dem All-Time-High sind, dann sind sie für mich de facto auf dem All-Time-High, weil es ja einfach bedeutet, dass sie in den letzten Wochen eigentlich ihr All-Time-High hatten. Und dann ist es ja normal, dass es da so ein bisschen Schwankungen gibt. Also von daher aus meiner Sicht überall alles recht positiv. Auch wenn man ja gefühlt gerade eine schwierige Situation hat, eben mit den Konflikten da in Israel und im Iran, der US-Wahl und so weiter. Aber bislang sieht es für mich alles ganz ordentlich aus.
Ja, darauf wollte ich jetzt auch gerade zu sprechen kommen, weil irgendwie hat man ja das Gefühl, das Jahr ist relativ krisengebeutelt und normalerweise ja ist das ja eher schlecht für Aktienkurse. Was würdest du sagen, wieso bildet das jetzt überhaupt nicht ab?
Also man müsste ja immer auch ein bisschen trennen zwischen den Super 6 und eben dem Rest dieser Wirtschaft. Wobei, wenn man sich jetzt nur den DAX anschaut, wo ja logischerweise keiner der Super 6 mit drin ist, dann sieht es mit plus 14% ja auch ganz gut aus, ja. Manchmal spricht man auch ein bisschen so von der Entkoppelung vielleicht von den Aktienmärkten und der Realität. Denn wenn du die meisten Leute so, ja, im realen Leben fragst, dann würden die meisten ja schon sagen, dass alles relativ teuer geworden ist, dass sie sich vielleicht eher weniger leisten können. Es gibt ja auch schon so ein paar negative Headlines, was vielleicht auch Stellenabbau und so weiter angeht. Und ganz klar, außerhalb dieser Super 6 Tech-Bubble, gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die in der Krise sind. Der Aktienkurs von Nike zum Beispiel, da läuft ja richtig schlecht. Dann gibt es halt andere klassische Unternehmen, bei denen es jetzt auch gerade nicht so super läuft, die ihre CEOs entlassen und so. Das heißt, ich glaube, wir sehen halt einen Trend, in dem halt die Super 6 halt sehr stark natürlich von allem profitieren. Sich das natürlich auch in den großen Indizes wie Nasdaq 100 und S&P 500 natürlich widerschlägt. Aber man kann ja mal sagen, naja, wenn du jetzt halt nicht den S&P 500 anschaust, sondern den S&P 494, also ohne die Super 6, dann sieht es natürlich nicht mehr ganz so toll aus. Von der aus meiner Sicht eben auch, naja, okay, warum in den S&P 500 investieren, wenn du eben auch quasi in die Super 6 investieren kannst?
Okay, also da kann man schon sagen, weil du gerade von Entkopplung gesprochen hast, dass alles hier, was Gewinne betrifft, stark tech-getrieben ist. Also Konsumgüter oder andere, ja, Schwerindustrien oder ja, ganz andere Branchen, die sehen jetzt nicht so grundlegend gut aus wie unsere Tech-Aktien.
Also, da können wir vielleicht gerade mal bei Apple einsteigen. Also, Apple hat ja vor 2 Wochen seine neuen Devices rausgebracht. Ich habe spaßeshalber gesagt, man merkt, dass das iPhone ein Riesenflop ist, das neue, weil ich es ausgehalten habe, 2, 3 Wochen drauf zu warten, ohne jetzt irgendwie total FOMO zu kriegen. Also, ich habe mir dann letzten Freitag dann doch das iPhone 16 Pro gekauft. Muss aber ganz klar sagen, ich merke keinen Unterschied, ja. Also wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, ob du das iPhone 13 hast oder 16. Und wenn du jetzt eben nicht gerade so riesen Apple-Fan bist, dann machst du vielleicht diesen Kauf auch nicht unbedingt. Das heißt, bei Apple, die haben jetzt auch, also sieht man noch nicht in den Aktienkursen, aber die verkaufen wohl schon deutlich weniger iPhones vom 16er, als sie erwartet hatten. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass eben diese KI-Features noch nicht drin sind, also kein Apple Intelligence. Das heißt, derzeit gibt es eben noch keinen wirklich guten Grund, um das neue iPhone zu kaufen. Und dazu kommt dann eben die aktuelle Wirtschaftslage, wo sich Leute vielleicht auch sagen, naja gut, egal ob mit Apple Intelligence oder nicht, ich muss jetzt nicht unbedingt für 1350 Euro mir jetzt so ein neues iPhone kaufen.
Ja, vor allen Dingen nicht, wenn sie letztes Jahr schon eins gekauft haben, was fast baugleich ist. Wahrscheinlich warten die Leute dann doch ein bisschen ab und denken, ach, ich könnte ja so ein iPhone auch mal 2 oder 3 Jahre benutzen, bis wirklich was Innovatives dann rauskommt. Gut, aber das ist jetzt speziell auf Apple. Apple hier mit einer leichten Seitwärtsbewegung. Gibt es irgendetwas Neues bei den anderen Firmen? Meta hat jetzt eine neue Brille rausgebracht, habe ich gesehen.
Also bei Meta muss man ja sagen, dass die Aktie ziemlich gut läuft, also plus 72%, also wirklich viel, viel besser als jetzt eben Amazon, Apple und eben auch Google. Und ein Teil davon ist, dass sie wirklich gute Ergebnisse präsentieren. Also es gibt halt doch irgendwie, weiß nicht, 3,5 Milliarden Leute, die halt irgendwie Facebook, WhatsApp und Instagram eben nutzen. Das heißt, auch die Abgesänge auf Facebook und auf Instagram wegen TikTok und so sind dann doch ein bisschen verfrüht gewesen. Und Meta macht aber auch ziemlich gute PR. Das heißt, da, wo sie eben vor ein paar Jahren ja noch desaströse PR hatten, irgendwie mit Metaverse und vielleicht auch mit dem schlechten Image von Zuckerberg, ist Zuckerberg jetzt ja immer, weiß nicht, halt dieser coole Typ da, ne? Da haben wir auch schon mal einen Deep Dive drüber gemacht. Aber der wird echt ziemlich positiv gesehen gerade. Und jetzt haben sie ja diese neuen Brillen präsentiert. Vielleicht da mal zur Abgrenzung. Es gibt ja quasi die Apple Vision Pro, 3.500 Dollar, die ich mittlerweile auch schon wieder verkauft habe, ja, weil man damit einfach nichts machen kann. Und dann gibt es am anderen Ende des Spektrums ja diese Meta Ray-Ban Glasses, die halt einfach aussehen wie normale Brillen im Prinzip, ne? Wo du halt so ein bisschen einen Sprachassistenten benutzen kannst, Musik hören kannst, Fotos machen kannst und so weiter. Aber jetzt eben nicht plötzlich so 1 Kilo sozusagen auf deinem Gesicht irgendwie mit dir rumschleppst. Das heißt, die sind ja eigentlich ganz cool, die Dinger. Und jetzt hat Meta eben diese Orion Glasses präsentiert, also Orion, auf Deutsch Orion geschrieben. Und das sind quasi auch solche Augmented Reality Brillen, sehen eher aus wie diese leichten Meta Ray-Bans, aber haben richtige Augmented Reality Features drin. Das heißt, da kannst du halt irgendwie, ich sag mal, ähnliche Sachen machen, wie zum Teil auf der Apple Vision Pro, aber in einem deutlich besseren Formfaktor. Das Ganze ist aber nur ein Prototyp. Das heißt, das Ganze gibt es jetzt nicht zum Kaufen. Wenn es zum Kaufen gäbe, dann wird es auch 10.000 Dollar kosten, weil du ja im Prinzip versuchst, die Apple Vision Pro in ein noch kleineres Format zu packen. Also nicht genauso wie Apple Vision Pro, aber sagen wir mal so ein paar ähnlich coole Features. Aber irgendwie haben die jetzt diesen Prototyp präsentiert und obwohl es keiner kaufen kann, war halt das Feedback sehr, sehr positiv, weil alle Tester und Influencer, die es ausprobiert haben, gesagt haben, hey, das ist die Zukunft und das ist ja viel, viel cooler als jetzt die Apple Vision Pro.
Ja, ich denke, das ist auch einfach ein Signal, das man sendet, dass man technologisch irgendwo an der Spitze forscht und ja, einfach Pilotprojekte hat und eine Vision hat. Auch wenn das jetzt nicht auf dem Konsummarkt landet, macht es ja trotzdem irgendwie die Runde, dass Meta so etwas hat und Apple eben nicht. Beziehungsweise, dass Apple eben so einen Monsterhelm entwickelt hat und Meta versucht, das alles in Mini-Mini-Mini-Chips in eine normale Brille zu packen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was psychologisch einfach sich auf Aktienkurse auswirken kann, oder?
Ja, das ist halt das Witzige, weil bei allen einfach nur hängen bleibt, dass Apple Vision Pro einfach so der Mega-Fail ist, ja. Und genau, und Meta, die zeigen einfach nur so ein Proof of Concept, ja, was ja eigentlich noch viel teurer wäre, aber es kommt halt viel, viel besser weg, jetzt aktuell. Aber diese Art von, sag mal, Innovationsleadership, die sieht man eben auch bei Meta im KI-Bereich, weil sie jetzt ja eben die ganzen ne, Modelle wie Llama zum Beispiel ja auch Open Source zur Verfügung stellen. Jetzt haben sie so ein Video-KI-Tool vorgestellt, also Meta AI Video, also quasi so ähnlich wie Sora, wie von OpenAI. Und dieses Meta-Tool gibt es eben auch noch nicht, ja. Also wird auch nur angekündigt. Aber da denkt man dann irgendwie auch, oh wow, das ist ja irgendwie mega cool. Das heißt, die zeigen da einfach
Die haben
mehr
irgendwas in der
Leadership.
Tasche, genau.
Also genau, da, also die kriegen auf jeden Fall gerade positiven Rückenwind. Und sieht man eben auch in der Aktie, die einfach signifikant besser performt als jetzt eben auch ne, Alphabet und Amazon, wie gesagt. Und wenn man sich auch einfach mal die Market Cap mal anschaut von den Companies, genau, unser Benchmark sind ja immer die ganz großen, die 3-Trillion-Dollar-Companies. Davon gibt es ja 3 Stück. Apple, Microsoft und Nvidia. Amazon und eben auch Google oder Alphabet, die liegen bei 2 Billionen und Meta liegt schon bei 1,5 Billionen. Das heißt, Meta ist nur noch 25% kleiner als zum Beispiel so ein Google von der Market Cap her. Das heißt, die holen da ganz schön auf und ja, sieht ganz ordentlich aus bei denen.
Ja, du hast gerade erwähnt, Llama, Open Source. Das ist ja jetzt schon für eine Firma wie Meta, die ja eigentlich eher dafür bekannt ist, so alles irgendwie für sich zu behalten oder Daten zu sammeln, statt öffentlich bearbeitbar für alle zu machen, eher ein bisschen ungewöhnlicher Move, oder? Oder ist das jetzt nicht überraschend?
Das ist ganz spannend, denn wenn du die Interviews mit dem Mark Zuckerberg hörst, dann ist er halt von einem Thema total traumatisiert. Und zwar, dass er trotz seiner 3,5 Milliarden User immer noch abhängig ist von Apple und von Google. Also quasi, weil die ja Betriebssysteme, also iOS und eben auch Android quasi besitzen, ne? Das heißt, im Prinzip ist er da immer ein bisschen eingeschränkt. Und deshalb träumt er ja davon, dass er irgendwann mal plattformunabhängig wird. Deshalb entwickelt er ja auch überhaupt diese ganzen, sei es jetzt Metaverse oder Augmented Reality Brillen, weil er im Prinzip seine eigene Plattform haben möchte. Und dazu gehört dann eben auch, dass er sagt, okay, wir stellen jetzt quasi Llama, also KI-Software zur Verfügung, die dann bitte sehr jeder nutzen soll, damit wir da auch einfach ein bisschen mehr ja, Marktmacht dann eben auch haben, was diese Plattform angeht. Und das Coole dabei ist halt, dass einfach Meta, die haben einfach so viel Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also all diese Tech-Konzerne, die haben so viel Geld, dass das zwar immer Schlagzeilen macht, wenn es irgendwie heißt, irgendwie 20 Milliarden Verlust bei Metaverse oder bla 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 oder 10 Milliarden Verlust bei Apple Car oder sowas, ja. Das kann denen im Prinzip vollkommen egal sein. Die haben einfach unfassbar viel Geld. Und im Prinzip kann jetzt Meta sagen, wir stellen Llama jetzt kostenlos zur Verfügung und schaden damit aber vielleicht auch dem Wettbewerber. Insofern, dass die ja gar nicht unbedingt Geld damit verdienen müssen, ja. Aber dann vielleicht dann Leute trotzdem sagen, okay, ich nehme jetzt lieber Meta AI als jetzt irgendwie Google AI. Und Google muss dann vielleicht schon eher damit Geld verdienen. Also das machen sie strategisch irgendwie ganz clever. Vielleicht passend dazu. Ich war ja vor ein paar Wochen auf einem Event von Meta eingeladen in Berlin. Ein KI-Event von denen. Das war mega spannend.
Also ist das die Fortsetzung von der All Facebook, die ja damals immer in Berlin auch stattgefunden hat?
Nee, das war jetzt eher so ein kleines Event, also so ein, ich sag mal, so ein Policy-Event. Also Meta, eine Firma wie Meta hat ja viele verschiedene Stakeholder und auf der einen Seite haben sie eben ihre ganzen Werbekunden und die wollen natürlich wissen, okay, welche neuen Anzeigen kann ich schalten. Aber dann haben sie ja noch, sagen wir mal, die breitere Öffentlichkeit als Stakeholder, wie jetzt zum Beispiel die Menschen in Deutschland, die Gesellschaft oder auch die Politik. Und da, genau, möchte Meta natürlich auch vorstellen, was sie so machen und möchte natürlich auch natürlich seine Botschaft natürlich auch transportieren. Ist natürlich auch immer ein Teil PR auch mit dabei. Vielleicht Disclaimer dazu. Ich habe auch im Rahmen von LinkedIn dazu jetzt irgendwie quasi eine Content-Kooperation gemacht. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, jetzt im Podcast ist es keine Content-Kooperation. Ich will es nur dazu sagen. Aber im Prinzip geht es darum, dass die halt einfach sagen, dass Europa zurückfällt beim Thema KI, weil es hier viel zu viel Regulierung gibt und keine einheitliche Regulierung. Was bedeutet das? Meta-AI kannst du in Europa gar nicht benutzen. Gemini kannst du auch nur minimal benutzen. Apple Intelligence wird so schnell auch nicht auf den Markt kommen. Das heißt, diese ganzen großen Tech-Konzerne, die bringen ihre KI-Produkte nicht nach Europa. Unter anderem, weil sie gar nicht genau wissen, okay, wie soll es jetzt in Frankreich aussehen, wie soll es in Deutschland aussehen, das macht jeder so ein bisschen anders. Und dann sagen sie sich vielleicht irgendwann, okay, der Aufwand, das überall zu, ja, zu
Anzupassen,
customizen,
ja.
ist viel zu hoch, das lohnt sich für uns gar nicht. Das heißt, die sagen jetzt gar nicht mehr unbedingt, also ich habe das auch erst jetzt verstanden. Man denkt ja immer so ein bisschen, die Tech-Konzerne, die wollen halt immer so einen wilden Westen haben, von wegen keine Regulierung, damit wir machen können, was wir wollen und damit wir überall die Daten klauen können, in Anführungszeichen. Also vielleicht ja, vielleicht zum Teil auch. Aber in dem Fall wollen die Tech-Konzerne halt einfach klare Regeln haben, damit sie sagen, okay, was für ein Produkt sollen wir jetzt eigentlich bauen? Und solange sie das halt nicht machen können, bringen sie die Produkte auch nicht auf den Markt. wir User in Europa, also wir als User, wir stehen halt irgendwie doof da, aber auch die Unternehmen oder Forscher, die halt irgendwie sagen, hey, wir wollen doch irgendwie auch mit dem neuesten Llama-Modell arbeiten, können die zum Teil gar nicht, ja, weil es dann eben auch hier Einschränkungen gibt. Das heißt, auch wenn du in der Forschung bist, hast du eben voll die Nachteile. Und dann gibt es noch so eine Sache, an die hatte ich auch noch nicht so gedacht, und zwar, wir denken ja immer, dass mit unseren Daten arbeiten ja was Negatives ist, ne, weil wir dann ausspioniert werden und so weiter. Und die Entwickler von diesen KI-Modellen, die argumentieren halt, naja, also, wenn wir halt keine europäischen Daten zum Trainieren haben, dann können wir halt auch keine europäische Perspektive aufnehmen. Ne? Also, dann wird halt alles, was du halt diese Chatbots fragst, halt immer aus der Perspektive von den USA beantwortet werden, weil wir halt keine europäischen Daten haben. Ja? Und das finde ich eben auch ganz spannend. Also, vielleicht einfach nur das im Kontext eben mit Meta, weil ich eben auch auf diesem Policy-Event war und die auf der einen Seite das Thema KI ziemlich stark pushen, auf der anderen Seite aber sagen, naja gut, in Europa geht halt aufgrund der fehlenden Regulierung noch nicht so viel.
Ja, spannend, dass du sagst, dass es die fehlende Regulierung ist und keine Überregulierung, weil so in der ja breiten Öffentlichkeit oder in der allgemeinen öffentlichen Meinung sieht es ja eigentlich eher immer so aus, als wäre man überreguliert, als wäre diese Datenschutzverordnung einfach viel zu kleinteilig, viel zu streng, würde überhaupt gar keinen Freiraum lassen. Aber ja, andersrum stellt man sich das eigentlich gar nicht vor, dass eben keine Regeln dazu führen, dass man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Also finde ich super spannend den Punkt auf jeden Fall.
Und da haben wir natürlich in Europa schon einen großen Nachteil einfach, dass wir zwar in der Theorie schon diese EU haben, die ja dafür sorgen soll, dass wir halt irgendwie einheitliche Regeln haben, aber allein dadurch, dass da natürlich auch unterschiedliche Sprachen gesprochen werden und natürlich doch jeder seine eigene Regierung hat, hast du einfach nicht diesen Binnenmarkt wie in den USA, ja. Das heißt, in der Theorie hast du halt diese, weiß nicht, 250 Millionen, 300 Millionen EU-Europäer, aber als Markt, als Ganzes, sind die dann halt viel schwerer zu erschließen für ja, die großen Player, sage ich jetzt mal. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie europäische Player gibt, die jetzt sich, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt die US-Unternehmen jetzt irgendwie fernhalten und dafür das europäische OpenAI dafür jetzt irgendwie dominiert. Ein europäisches Unternehmen hat es genauso schwer, hier was auf die Beine zu stellen, wenn es eben nicht diese klaren Regeln gibt.
Ja, also aber auf jeden Fall Meta, trotzdem super Performance, trotz fehlendem europäischen Markt aktuell. Kommen wir doch mal zu einem der nächsten großen Player im KI-Bereich, OpenAI. Da gibt es ja jetzt auch Neuigkeiten diese Woche.
Also dazu können wir auf jeden Fall auch eine komplette Folge machen, ja, aber wir halten es kurz. Die haben ihre Finanzierungsrunde abgeschlossen, die größte Venture-Capital-Runde aller Zeiten, haben 6,6 Milliarden eingesammelt. Zu einer Bewertung von 157 Milliarden, nur um es ins Verhältnis zu setzen. Also damit wäre OpenAI, wenn es eben eine börsennotierte Company wäre, schon die zweitwertvollste in Deutschland, nur hinter SAP, ist jetzt schon dreimal so viel wert wie ein BMW. Und selbst die börsennotierten Tech-Companies in den USA, wie jetzt so Salesforce oder auch Adobe, sind nur zwischen 200 und 300 Milliarden wert. Das bedeutet, wenn jetzt jemand in OpenAI investiert, zu einer Bewertung von 150 Milliarden, die wollen ja auch noch, dass sich das irgendwie verX-facht, damit sie irgendwann mal einen Gewinn machen können, irgendwie die Investoren.
Okay, das hört sich jetzt nicht so super realistisch an, um ehrlich zu sein. Irgendwie, ich bin jetzt da kein Profi, ja, mit diesen Bewertungen. Aber das hört sich jetzt für mich nicht so an, als könnte OpenAI jetzt ohne weiteres sich verdoppeln in dieser Größenordnung, oder?
Naja, also man muss halt sagen, die machen ja aktuell 4 Milliarden Umsatz, was halt absolut gesehen halt nicht viel ist. Aber die wachsen halt unfassbar schnell, ja. Und angeblich machen sie irgendwie nächstes Jahr oder Ende 2026, dann schon 30 Milliarden Umsatz. Und sobald du halt in die Größenordnung von 100 Milliarden Umsatz kommst, was Stand heute immer noch eine Verzwanzigfachung wäre, ja, also dann wärst du halt so eine Trillion-Dollar-Company, ja, dann bist du halt so wie so eine Art Meta oder sowas, ne, so in der Größenordnung. Mhm. Und das ist jetzt im Prinzip gerade die Fantasie, dass man glaubt, kann OpenAI von Stand heute seinen Umsatz noch verzwanzigfachen? Offene Frage, wissen wir alle nicht, ja. Aber ich würde ja sagen, dass das Thema KI noch ziemlich am Anfang ist. Und wenn die jetzt halt hier jedes Jahr ihre Umsätze irgendwie verdoppeln, brauchst du gar nicht mehr so viele Jahre, bis du vielleicht bei dieser Zahl landest. Also ist klar, ist eine Riesenwette. Man könnte argumentieren, dass die, klar, gerade ein bisschen teuer und überbewertet sind. Aber jeder, der jetzt im Prinzip jetzt auf ein KI-Startup setzen möchte, der landet jetzt eben bei OpenAI.
Klar, wir haben ja auch mal etwas ausführlicher darüber gesprochen, der Vorsprung schien ja vor ein paar Monaten noch fast uneinholbar zu sein. Also hat sich das irgendwie geändert oder haben Sie Ihren Vorsprung noch weiter ausgebaut, was so die Talente betrifft, was die Grundausstattung, die Finanzierung, auch die Chips, die Sie bekommen haben? Also hat sich da irgendetwas getan auf dem Konkurrenzmarkt?
Das sind verschiedene Dimensionen jetzt, aber erstmal was die KI-Modelle an sich angeht, das ist immer so ein bisschen hin und her. Das heißt, wenn irgendwie GPT-4 draußen ist, dann, keine Ahnung, und dann ist es halt ein paar Monate auf dem Markt und dann kommt meinetwegen das neue Modell von Anthropic raus, irgendwie Claude oder sowas, ne? Claude
Benutzt aber dann
XY.
halt keiner, ja, also weil es keiner kennt oder weil alle
Genau,
sich
es
an
ist halt,
GPT gewöhnt haben, ja.
genau, ist halt nicht so bekannt, ja, ist halt nicht so bekannt. Aber selbst wenn es halt für einen bestimmten Zeitraum besser ist, kommt da meinetwegen GPT-4o raus, ja, oder 4o-Preview oder Mini oder sonst was, ja, und dann sind die halt wieder oben auf. Das heißt, ich glaube schon, dass sie halt immer so einen gewissen Vorsprung haben. Die haben jetzt natürlich auch sehr viel Geld, 6 Milliarden, wie gesagt, eingesammelt, dazu noch eine Kreditlinie von Banken in Höhe von nochmal 6 Milliarden. Das heißt, die können einfach nochmal 6 Milliarden mehr abrufen an Bankkrediten. Am Ende landet das Geld halt wie alles bei Nvidia, also, ne, kann man nicht anders sagen. Also der Großteil davon, der wird einfach bei Nvidia landen. Aber man sagt ja, dass das Entwickeln von diesen State-of-the-Art KI-Modellen vielleicht 100 Milliarden kosten wird, ja? Also 100 Milliarden. Das heißt, da sind 6 Milliarden jetzt an Funding, obwohl es die größte Runde aller Zeiten war, halt echt noch gar nichts, weil du jetzt halt irgendwie krasse Chips kaufen musst, krasse Datacenter aufbauen musst, vielleicht sogar noch Kernkraftwerke, die überhaupt
Um
diese
die zu
Datacenter
betreiben.
mit Strom versorgen können, ja? Also so eine unfassbare Investition. Und das heißt, obwohl die jetzt schon in Summe vielleicht 20 Milliarden eingesammelt haben über die Zeit, müssen die vielleicht nochmal 80 Milliarden einsammeln oder 100 Milliarden. Und damit sich das halt langfristig rechnet, müssen die halt irgendwie schon einfach halt sowas in Richtung von Artificial General Intelligence, also so eine Superintelligenz entwickeln, wenn sie jetzt einfach nur irgendeine Softwarebude sind, die jetzt halt einfach nur irgendwelche Abos für $20 im Monat verkauft. Also damit werden sie dann nicht, damit nicht hinkommen. Dann sind sie halt so eine Company wie, sage ich mal, Salesforce oder Adobe, die halt schon cool sind, ja, die auch 300 Milliarden wert sind, was ja Wahnsinn ist, aber jetzt halt nicht so Trillion-Dollar-Company-mäßig, ja. Das heißt, die Wette ist irgendwie schon, dass da wie halt diese Superintelligenz entwickelt wird, die halt für alles Mögliche eingesetzt wird. Und da hat OpenAI halt im Prinzip gerade die Vorteile noch der vielleicht besseren Modelle, dass sie unglaublich viel Kapital haben, dass sie natürlich eine starke Brand haben. Eine Brand nicht nur bei dem Endkonsumenten, sondern eben auch bei den Unternehmen. Ich arbeite ja auch mit vielen Unternehmen zusammen, ja, die sich auch überlegen, was setzen wir jetzt eigentlich ein im Unternehmen. Und das ist halt irgendwie schon ziemlich schwierig jetzt zu sagen, also dagegen zu argumentieren, dass du jetzt irgendwie ChatGPT einsetzen sollst oder meinetwegen Microsoft und jetzt auf so ein exotisches Tool zu gehen. Ja, das würden jetzt die wenigsten machen, weil es irgendwie zu unsicher ist. Das einzige Thema, was sie gerade haben, also als Problem, und da landen wir wieder bei dem Thema, wo wir vor einem Jahr waren, ist sozusagen das ganze Drama im Hintergrund. Und zwar hatten wir letztes Jahr, ne, das Thema, dass ja, ne, viele wichtige Leute weg sind. Und jetzt ist auch die CTO, diese Mira Murati, die ja eines der großen Gesichter bei OpenAI war, die ist jetzt
Ach,
ja auch
die ist nicht mehr
gegangen.
da?
Die ist auch
Okay.
gegangen, genau. Man weiß nicht genau, woran es liegt. Jetzt könnte es sein, dass sie vielleicht einfach jetzt, ja, jetzt nicht mehr so viele, nicht so viele Anteile bekommen hat, wie sie möchte. Denn OpenAI wird jetzt quasi zu einer For-Profit-Organisation. Also nichts mehr irgendwie mit Non-Profit und Research und so weiter, sondern die werden jetzt zur ganz normalen Company. Der Sam Altman kriegt jetzt auch Anteile, wo er ja vorher immer gesagt hat, nee, er will keine Anteile, weil er schon reich ist, ja. Jetzt kriegt er offenbar trotzdem Anteile in Höhe von 5 bis 10 Milliarden Dollar. Und da weiß man
Na,
jetzt
nimmt
eben
er
nicht, ob die
trotzdem
Mira
mit, ne?
Murati, genau, nimmt er trotzdem mit. Also, denn auch wenn du schon 1 bis 5 Milliarden hast, kann es ja nie schaden, nochmal 10 Milliarden dazu zu kriegen.
Ja, also auf jeden
Genau.
Fall, bevor ich hier weitere Fragen stelle und das wieder den Rahmen sprengt, da müssen wir wirklich vielleicht mal ausführlicher drüber sprechen. Gibt es denn von unseren Super 6 sonst noch Neuigkeiten oder können wir hier an der Stelle ein kurzes Wrap-up machen?
Genau, wir wollen ja auch diszipliniert die Folgen ja bei etwa 20 Minuten lassen. Also wie gesagt, also gewisser Talent-Exodus noch bei OpenAI, wo man mal schauen muss, ob das langfristig zum Problem wird. Aber insgesamt würde ich sagen, ne, unser Super 6-Index, 52% im Plus, hat sich in den letzten Monaten nicht stark bewegt. Also nicht nach oben, aber eben auch nicht nach unten, was ja schon mal eine gute Sache ist. Das heißt, die Investoren, die seit Anfang des Jahres mit dabei sind, die sind immer noch super happy. Vor allem natürlich über Nvidia. Und vielleicht über Nvidia noch. Der Jensen Huang, der hat sich zu Wort gemeldet. Und der wurde irgendwie letztens interviewt. Hey Jensen, wie sieht's denn mit Blackwell aus? Und da hat er einfach nur gesagt, Black World Production is on track. The demand is insane. Everybody wants to have the most. Everybody wants to be the first. Everybody wants to have the most. Everybody wants to be the first, ja? Das heißt, der kündigt schon mal an, dass halt diese Blackwell Orders halt unglaublich sein werden. Deshalb bin ich mega gespannt auf die nächsten Earnings, ob die uns schon mal eine Indikation geben werden. Aber auch deshalb ist das ein Grund, weshalb Nvidia trotz ein bisschen auf und ab, ne, immer noch 160% im Plus ist dieses Jahr.
Ah ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und halten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter auf dem Laufenden mit unseren Super 6 und allem, was so peripher dranhängt. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss, Theo.
Bis dann. Ciao. Ciao, bye.